Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem wunderbaren Podcast-Projekt hier. Es ist Donnerstag, der 27. Mai 2021 und wahrscheinlich ist das hier die most basic Folge von diesem Podcast bislang, weil es eigentlich auch nur um Themen geht, die sich auch einer gewissen Popularität erfreuen. Unter anderem werden wir natürlich über den ESC sprechen, aber dazu erstmal später mehr. Und nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier zuhören. Ich gebe es gern zu, ich bin heute so ein bisschen wetterfühlig. Das Wetter changiert heute stark zwischen grauen Wolken und Sonnenschein. Und ich habe mir dann erstmal den Mantel heute übergezogen und bin rausgegangen und war einkaufen, habe nochmal einen Corona-Test gemacht, weil ich auch dieses Wochenende nochmal wegfahre und natürlich dafür auch mit negativem Testergebnis unterwegs sein möchte. Und jetzt weiß ich gar nicht, was der Abend hier noch so bringt. Jetzt ist der Himmel wieder blau und nicht grau. Es ist wirklich eigentlich kaum auszuhalten aktuell, das Wetter. Wir machen einfach gleich weiter mit der heutigen Getränkeverkostung. Ich habe es mir direkt schon mal in ein Glas eingefüllt, weil es gäbe weder ein schönes Zischgeräusch zur Freude aller audiophilen ASMR-Sound-Freundinnen und Freunde. Es ist heute einfach nur eine gute alte Sinalco. Sinalco Cola Mix. Nehme ich gleich direkt mal einen beherzten Schluck. Und nachdem letzte Woche die Limonade schon so unglaublich schlecht schmeckte, dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir einfach mal einen Klassiker. Etwas, was ich wirklich gerne mag und gerne nebenbei trinke, weil heute habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, bin wetterfühlig und dann hole ich mir was, wo ich weiß, okay, davon nehme ich einen Schluck und schöne süße Kindheitserinnerungen werden freigesetzt. Dann muss ich auch einfach mal ein bisschen gegen das schlechte Standing der Firma Sinalco anreden, denn eigentlich machen die relativ leckere Gesöffe. Und neben mir steht, als ob so eine Sinalco nicht genug Eigenkoffein hätte, noch ein frisch gezapfter Espresso aus meiner kleinen, schnuggeligen Siebträgermaschine hier. Und heute dachte ich mir, ich nenne auch mal die Rösterei, der Espresso entstammt. Das ist in dem Fall Speicherstadt-Café aus Hamburg, die sehr, sehr guten Espresso produzieren. Wenn man mich fragt, gibt es die besten Röstereien in Deutschland sowieso in Hamburg. Also es wäre jetzt auch vermessen von mir zu behaupten, ich hätte schon jede abgegrast in Deutschland. Aber Speicherstadt-Café und die Rösterei Elbgold in Hamburg, die machen schon sehr, sehr guten Kaffee. Das sei hier mal ganz belobigend noch erwähnt, weil ich ja einfach gerne immer Espresso hier am Aufnahmetag noch nebenbei trinke. Ansonsten werde ich heute das große Corona-Thema meiden, möchte dazu euch gar nichts sagen, außer ich habe gerade eben mein Handy-Display angeguckt und da war ein entgangener Anruf von meiner Arztpraxis dran, aber jetzt um 19 Uhr habe ich da natürlich niemanden mehr erreicht, es ging direkt der Anrufbeantworter dran. Ich werde morgen dann am Freitag direkt zurückrufen in der Früh und vielleicht gibt es dann die frohe Kunde des schon lange auch hier im Podcast immer wieder heraufbeschworenen Impftermins. Ich hatte es eingangs schon gesagt, es ist vermutlich die bislang simpelste Folge, was so die Themenauswahl anbelangt. Das wird diese Woche wirklich relativ unspektakulär, ohne dass hier intellektuelle Kapriolen geschlagen werden über 30 Minuten hinweg. Wir fangen mit dem intellektuellsten Thema an, und zwar quasi eine Art Empfehlung, die ich aussprechen möchte für einen anderen Podcast, der dieser Tage für mich relativ überraschend an den Start gegangen ist. Es ist noch ein Podcast aus dem Hause der Zeit in Hamburg, und zwar haben die ja schon so ziemlich zu fast jedem Thema einen Podcast an den Start gebracht. Es gibt jeden Morgen so einen News-Podcast. Zeitverbrechen ist natürlich der allerbekannteste unter dem Banner des Zeitwochenmagazins, der so erscheint. Und jetzt gibt es auch einen Kunst-Podcast mit niemand Geringerem als Giovanni Di Lorenzo. Also der Chefredakteur macht das höchstpersönlich. Und Florian Illies. Sagt man eigentlich Illies oder Illies? Keine Ahnung. Manch einer erinnert sich noch an Florian Illies, große Bestseller Generation Golf oder auch 1913. Jetzt ist er seit einigen Jahren bei der Zeit, gehört dort sogar zum Mitherausgeberteam oder zu diesem fünfköpfigen Herausgeberteam. Das kennt man ja auch von der FAZ, wo es auch mehrere Herausgeber gibt und so weiter. Und bevor Florian Illies bei der Zeit angeheuert hat, war er auch bei einem Auktionshaus tätig bei der Villa Griesebach in Berlin. Also siehe da, wir haben es mit einer Person zu tun, die den Kunstbetrieb als Außenstehender relativ gut beobachten kann, aber auch schon mal Teil des ganzen wirtschaftlichen Zweigs des Kunstbetriebes war. Also die Kenntnis von Kunstgeschichte, moderner Kunst und so weiter kommt bei dieser einen Hälfte des Moderatorenduos nicht unbedingt von ungefähr. Und Giovanni Di Lorenzo, dessen Personalie ich jetzt hier nicht genauer vorstellen möchte, weil er auch sich einer gewissen Prominenz erfreut, sitzt als selbsterklärter Laie daneben und spricht dann mit Florian Illies über bestimmte Künstler. Sind auch direkt zwei Folgen erschienen. In einer Folge geht es um Andy Warhol, wahrscheinlich der Künstler des 20. Jahrhunderts, so neben Joseph Beuys und Salvador Dali, den jeder kennt. Und dann in der zweiten Folge wird es ein bisschen spezifischer, da geht es um Botticelli. Ich kannte jetzt nur die Geburt der Venus, so ganz spontan von Botticelli, bei allem anderen war ich ein bisschen raus. Und so ging es mir dann auch beim Anhören des Podcasts, wenn dann ein Halbitaliener und ein Kunstexperte sich unterhalten über Botticelli und ich habe von bildender Kunst wirklich wenig bis gar keine Ahnung. Mir schwirrte dann manchmal ein bisschen der Kopf, aber das ist ja nicht das Allerschlechteste. Es war jetzt nicht so, dass es mich völlig rausgeschleudert hat, sondern es hat mich in einen angenehmen intellektuellen Rauschzustand versetzt, in dem ich gar nicht alles unbedingt verstehen muss oder möchte, sondern in dem einfach nur der Wille zur Weiterbildung sich dann so manifestierte. Und das sind die klügsten Gedanken, glaube ich, für heute, die ich hier so mitteilen kann. Ich möchte den Podcast einfach nur nachdrücklich empfehlen, weil es eine Gelegenheit darstellt, vor allem wenn gerade die Museen ja größtenteils noch geschlossen sind, sich mit Kunst mal wieder auseinanderzusetzen in gesprochener Form. Ich kenne leider kaum andere Audioformate, geschweige denn Fernsehformate, wo einfach mal über Kunst gesprochen wird. Okay, vielleicht bei Bares für Rares im ZDF oder früher gab es ja auch noch Kunst und Krempel, aber da geht es ja dann auch immer nur um den finanziellen Mehrwert von Kunst, die vielleicht noch auf dem Dachboden herumsteht, die man irgendwo gefunden hat am Straßenrand oder so. Es geht da ja eher um den Fundstückcharakter eines gerahmten Bildes als um das, was man so wirklich sieht. Und wie man dann in einem Audiomedium wie Podcast über etwas spricht, was man eigentlich nur sehenden Auges wirklich verstehen kann, das macht dann auch diesen neuen Kunstpodcast eigentlich relativ spannend und auch so empfehlenswert. Und da kann ich jetzt auch gleich wieder eine kleine Querverbindung ziehen zu der letzten Folge, wo ich ja über das Buch von Jenny O'Dell gesprochen habe, über das Buch How to Do Nothing bzw. Nichts tun auf Deutsch, wo das ja ganz konkret empfohlen wurde, um zum Nichtstun zurückzukehren nach Odellscher Definition, ist die Auseinandersetzung mit Kunst, mit bildender Kunst, was total essentiell ist. Ich stelle da einfach mal den Verdacht in den Raum, dass ich vielleicht durch das ganz konkrete Sprechen über Odells Buch dazu dann auch inspiriert und motiviert wurde, mir diesen Podcast dann auch mal anzuhören. Wer weiß, auch hier mal wieder viel Spekulatives dabei, ich gebe es zu. Ich habe jetzt, glaube ich, noch gar nicht den Namen gesagt von dem Kunstpodcast. Er heißt Augen zu. Den Titel darf man da, glaube ich, nicht so ganz ernst nehmen, weil, naja, man kann ja mittlerweile fast jedes Kunstwerk googeln, egal ob es ein Gemälde ist oder eine Installation. Aber trotzdem wird das Gespräch natürlich immer wieder mal verlagert hinein ins Deskriptive, in reine Beschreibung. Und dann soll man sich das natürlich eigentlich vor dem inneren Auge vorstellen und nicht direkt hektisch zum Handy greifen und das nachgoogeln, sondern sich auf die beschreibenden Worte der beiden Podcast-Moderatoren verlassen. So wie es hier vielleicht auch manchmal ein bisschen der Fall ist, wenn ich anfange, ein bisschen ins Beschreibende überzugehen und Dinge aus Erinnerung heraus zusammenzufassen. Wie auch immer, jetzt machen wir einen ganz radikalen Cut, wechseln das Thema. Ein strengerer Themenwechsel ist eigentlich kaum möglich, weil wir wuseln uns ein bisschen rein in die Windungen des Trash-TV. Vielleicht horcht jetzt manch einer auf und denkt sich, das ist ja hier ein Kulturpodcast, was hat denn Trash-TV hier zu suchen? Aber spätestens seitdem Anja Rützel ihre Glossen oder auch Rezensionen zum Trash-TV verfasst für die Kultursparte vom Spiegel Online, seitdem möchte ich einfach mal behaupten, kann man Trash-TV auch ein Stück weit unter Kultur verorten. Das fing ja ungefähr 2008 damit an, als die Feuilletons anfingen, über das Dschungelcamp Artikel zu verfassen. Der Dschungel, der läuft allerdings momentan gar nicht, aber TV Now, der RTL-eigene Streaming-Dienst, wo man alte Sendungen aufrufen kann, hat jetzt eine neue Eigenproduktion an den Start gebracht und die nennt sich Princess Charming. Das Format ist an sich wahnsinnig schnell erklärt. Es ist wie beim Bachelor oder bei der Bachelorette oder auch bei Prince Charming, was letztes Jahr bereits auch auf TV Now lief, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht einfach darum, eine sehr attraktive junge Frau, die lesbisch ist, mit einer von 20 ebenso lesbischen Kandidatinnen zu verkuppeln. Eigentlich ein Szenario, wie man es aus etlichen Dating- oder Single-Shows kennt. Es gibt als Stützpunkt der Sendung dann so eine Villa, die sich, glaube ich, auf Kreta oder irgendwo in Griechenland befindet. Da werden alle 20 Kandidatinnen, ich möchte mal sagen, einkaserniert, obwohl es eigentlich ganz, ganz hübsch ist, so die ganze Location. Und zwischendrin kommt es dann zu bestimmten Dating-Situationen in der Gruppe oder wahrscheinlich auch mal vereinzelt. Es lief erst eine Folge, mehr lässt sich dazu jetzt erstmal zum Ablauf auch gar nicht sagen. Am Ende gab es zumindest dann auch den üblichen Auswahlprozess, wo dann eine bestimmte Requisite verteilt würde an alle Kandidatinnen, die man in der nächsten Folge wiedersehen möchte. In dem Fall waren es keine Rosen, wie man es sonst kennt, sondern, ja, Ketten. Warum denn eigentlich Ketten? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich sage es jetzt direkt, ich kenne tatsächlich eine der Kandidatinnen, die dort sich in dieser Show aufhält. Persönlich, ich sage jetzt nicht welche, wer sich ein bisschen anstrengen könnte, auch simpel rausfinden, welche das vermutlich ist. Ist ja auch völlig wurscht, aber es ist dieser übliche Effekt, sobald man feststellt, ah, die Person, oh, mit der habe ich schon mal ein paar Worte gewechselt, die kenne ich aus dem und dem Kontext, ja, dann gucke ich mir das auch mal genauer an. Und wenn man sich das genauer anguckt, merkt man auch relativ schnell, es ist der gleiche Käse wie sonst auch, egal ob nun unter heteronormativen Vorzeichen oder als bewusst inszenierte, queere, lesbische, schwule Show oder was auch immer. Es sind die üblichen schlechten Tattoos, die einem so ins Auge stechen, die üblichen Anmachmaschen, die gleichen peinlichen Mitbringselgeschenke, die verteilt werden. Manche Kandidatinnen, die dann ein bisschen zu touchy sind, andere völlig verschüchternd, andere wieder von Selbstzweifeln zerfressen, währenddessen nochmal andere einfach mit einem sehr übersteigerten Ego dort zu punkten versuchen. Die Mechanismen sind genau identisch. Dass das aber so gleich ist, das zeigt ja eigentlich etwas sehr schön, was von Anja Rützel in ihrer ersten Kolumne zu dieser Sendung als das Normalisierungspotenzial von Trash-TV bezeichnet wurde. Sprich, wir sehen in solchen Formaten immer mehr bestimmte Personentypen, die vorher nicht so eine Repräsentanz gefunden haben. Und dann merken wir auf einmal, ja, ist doch alles schick, ist alles normal. Genauso wie sich eine der Kandidatinnen bei Princess Charming in ihrem Vorstellungsfilmchen gewünscht hat, dass es so eine Show schon ja, zu ihrer Zeit als Jugendliche hätte geben sollen, damit sie hätte erkennen können, mit ihr ist alles in Ordnung, ist alles normal, ist alles okay. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht so tun, als ob ich da total drauf reinfalle, was RTL dem Publikum da so serviert. Dieses ganze Wokeness-Diversity-Zeug, was große Konzerne jetzt natürlich gerne für sich vereinnahmen, weil es ein großes Gesprächsthema ist und auch positiv in der Regel ausgelegt wird. Das machen die ja nicht aus Spaß an der Freude oder weil sie so große Menschenfreunde sind und ganz gezielt immer nur den Leuten eine Bühne gibt, die man sonst nicht sieht. Worauf ich hinaus möchte, das hat alles ganz bestimmte wirtschaftliche Ziele, wieso RTL oder auch der Disney-Konzern jetzt so viel Wert darauf legen, dass ihr Programm niemanden bloßstellt oder verletzt. Ein Tweet hat das letztens sehr schön bei Twitter zusammengefasst, in dem hieß es so sinngemäß, ich weiß leider den Urheber nicht mehr oder die Urheberin, es hieß sinngemäß, können wir das nicht als gesellschaftlichen Fortschritt verbuchen, dass wir uns nicht mehr über Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau lustig machen? Und ich würde sagen, ja, das können wir. Das ist ein Fortschritt, den wir da erzielt haben. Der ist noch nicht ganz abgeschlossen, dieser Prozess. Es gibt immer noch beschissene TV-Formate, wo das der Fall ist. Aber wenn die Empörungslust der sozialen Netzwerke, so nenne ich es jetzt mal ganz populistisch, ich möchte es gar nicht unbedingt so unterschreiben, aber für viele stellt es sich so dar, als wenn das irgendwas gebracht hat, dann bestimmt mehr Freundlichkeit und mehr Umsicht und Respekt miteinander. Auch ich bin und war da bestimmt nicht immer ganz perfekt, aber wenn wir das medial in dem, was wir so nebenbei konsumieren, vorgelebt bekommen, boah, dann sind weitere Fortschritte und Verbesserungen im Miteinander bestimmt möglich. Wäre jetzt allerdings auch ein bisschen geheuchelt, wenn ich die körperliche Auseinandersetzung bei Princess Charming in der ersten Folge da herauslasse. Das war eine Situation, in der scheinbar zwei Kandidatinnen körperlich aufeinander losgegangen sind. Sowas hätte man früher natürlich sehr, sehr dramatisch aufgebauscht und in Zeitlupe gezeigt und die Tränen, die dann geflossen sind, das lässt man jetzt aus, denn man möchte vermutlich die LGBTQ-Community im Rahmen einer solchen Sendung respektvoll behandeln und sie nicht als gewaltbereite, hysterische Zicken präsentieren. Also man hat gemerkt, als Zuschauer, Zuschauerin, da ist ein Konflikt in der Anbahnung und man hat als Eskalationsmoment auch nur akustisch einen kurzen Schrei vernommen und den Rest hat eine Texteinblendung übernommen, wo man sich von dem Vorfall distanziert hat und sich dann auch dazu entschloss, das nicht zu zeigen. Eine gute Regelung und ja, unglaublich, dass man das sagt, dass RTL ausnahmsweise mal Vorbild. Ansonsten kann ich abschließend nur der mir persönlich bekannten Kandidatin da viel Glück wünschen und dass diese Sendung den gewünschten Effekt in Sachen Repräsentanz in der deutschen Medienlandschaft bringt. Kommen wir nochmal zu sprechen auf ein ganz anderes queeres Event. Gemeint ist, oh Wunder, der ESC, der Eurovision Song Contest, der sich vergangenen Samstag in Rotterdam zugetragen hat. Es waren da ja 3500 Fans in der Halle. Von manchen Epidemiologen, auch von Karl Lauterbach, wurde das kritisiert, dass es ein falsches Signal setzt, vermutlich dahingehend, dass das manche als Andeutung für das Ende der Pandemie missverstehen würden, aber auch dahingehend, dass das einfach keine alltäglichen Voraussetzungen sind. Also man hat ja eine wissenschaftliche Studie da angestrebt, indem man diese 3500 Personen relativ dicht beieinander platziert hat, ohne Masken untereinander mit vorherigem negativen Test. Und das ist natürlich keine Alltagssituation, das ist schon klar. Was da jetzt genau bei herauskommen wird, bei diesem wissenschaftlichen Testunterfangen, davon habe ich bislang noch überhaupt nichts mitbekommen. Mal schauen, wenn das alles gut lief, wird man da wahrscheinlich auch nicht viel darüber hören. Ich saß dann nur am vergangenen Samstag vorm Fernseher und hörte, wie die Eurovisionshymne ertönte. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, da war ich auf Entzug. Das hat mir 2020 wirklich gefehlt, den ESC zu schauen. Für mich ist es das größte Highlight jedes Jahr, noch größer als die Oscars. Und das dann endlich wieder gucken zu können, in einer gewissen Unbeschwertheit. Ich möchte jetzt auch hier nicht das Ende der Pandemie heraufprognostizieren und widerspreche mich hier auch ein bisschen selber. Ich wollte ja gar nicht so viel über Corona sprechen, ich weiß. Wie auch immer, ich habe mich da einfach sehr gefreut, dass das ja mal wieder ein großes Event war mit ein bisschen Publikum dabei und einer gewissen Dynamik auf der Bühne. Es war nicht starr, es war nicht komplett durchsetzt von Regularien. Es war ein Abbild von Freiheit, von einer freiheitlichen Gesellschaft, so wie das der ESC nun schon seit vielen Jahren, ach was, seit Jahrzehnten auch so oder so schon immer ist, ob Pandemie herrscht oder nicht. Was die musikalischen Beiträge anging, muss man auch hier einfach mal sagen, so stark sind die Jahrgänge selten. Die Niederlande sind eigentlich mein liebstes Land beim ESC. Die waren ja natürlicherweise auch dieses Mal Gastgeber und hatten eigentlich auch einen guten Gastgeber-Song, dass der so schlecht abgeschnitten hat. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber selbst so ein Song, der dann relativ schlecht ankam beim Publikum, hatte so seine Stärken. Und normalerweise deckt sich doch dann auch meine Meinung mit dem des Publikums und der Jurys relativ weit ab. Mittlerweile weiß man ja auch, was ein starker ESC-Song so ist. Manchmal hört man auch bei Spotify beim New Music Friday irgendwelche Songs und denkt sich dann manchmal, ach ja, damit könnte man eigentlich den ESC gewinnen. Ich hatte ja letzte Woche schon meinen liebsten und meinen unliebsten Song genannt. Die Isländer was mein Lieblingssong war, konnten sich ja relativ weit oben platzieren. Aber auch die Ukrainer mit ihrem Lied Schumm, was ja übersetzt auch Lärm bedeutet, sind relativ weit nach oben gerückt in der Tabelle. Damit kann man schon irgendwie leben. Auch bei einem lärmigen Song wie dem aus der Ukraine erkennt man so eine Art künstlerische Eigenleistung, während dann bei dem Beitrag aus Finnland man doch irgendwie stark mit dem Kopf geschüttelt hat, weil das klang wie Evanescence im Jahr 2003, eine Karikatur von Metal-Musik mit ständigem Pommesgabel in die Hand halten und Headbanging. Gibt, glaube ich, nichts Unangenehmeres als Bühnenmusiker, die auch abseits der Bühne dann denken, sie sind so ganz harte Hunde und müssen in jedem Interview, was sie geben, noch diese Pommesgabel zeigen, diesen abgespreizten kleinen Finger und Zeigefinger. Die Geste ist bestimmt jedem geläufig. Das ist ja wirklich unangenehm, sich das anzugucken. Dass ich das so hoch platzieren konnte, seltsam. Ich glaube, auch aus Deutschland gab es dafür viele Punkte. Naja, ist es ja auch hier ein Land, wo man gern den bösen Onkels und anderen Konsorten lauscht und tendenziell keinen besonders guten Musikgeschmack hat. Aber das sind so Spirenzien, die kann man an so einem Abend noch ganz gut ertragen, weil man sich einfach so an der Show insgesamt sehr gut erfreuen kann. Wo ich dann so ein bisschen gewurmt war, war dann nach der Verkündung des Siegertitels. Das waren ja relativ komplexe Abläufe, wie so die Punktevergaben mitgeteilt wurden. Es wurden erstmal alle 39 Länder, die stimmberechtigt waren, abtelefoniert. Da wurde dann die Jurybewertung abgegeben. Und danach wurde dann immer hochgerechnet, also alle Punktezahlen zu einer Gesamtpunktzahl aufgerechnet, die Publikumspunkte vergeben. Und bei der zweiten Vergaberunde war Italien ja noch so auf Platz 6, 7 oder irgendwas in der Richtung, also nicht unbedingt an der Spitze, bekam dann allerdings vom Publikum derartig viele Punkte, weit über 300, dass sie dann gewonnen haben. Während nach der ersten Punktevergaberunde ja noch gleich zwei französischsprachige Songs die ersten beiden Plätze belegt haben. Das war einmal der Beitrag aus der Schweiz auf Platz 1, Tout l'univers, und auf Platz 2, Voilà, von Barbara Pravi, direkt aus Frankreich. Zwei eher langsame Nummern, sehr nachdenklich mitunter, aber dargeboten mit einer Intensität, wie man das eher selten sieht. Aber was hilft das? Dann kamen die Italiener mit ihrem leicht an 70er Jahre Stadionrock gemahnenden Song und haben sich einfach da die Krone geholt. Und das hat mich schon irgendwie genervt, weil ich den ESC immer als einen Wettbewerb erlebe, wo sich dann auch mal das kleine Kunstlied, man denke da an Salvador Sobral im Jahre 2017, oder irgendwas in der Richtung durchsetzen kann. Das muss gar nicht die großen Knalleffekte haben oder die Riesenshow. Manchmal ist es einfach ein Lied, das gar nicht zwingend auf Englisch ist. Ein Lied, das viele Herzen irgendwie berührt. Das könnte jetzt auch direkt von Peter Urban aus der Kommentatorenkabine kommen, aber vermutlich ist es einfach so. Irgendwas muss dann dieser Beitrag an sich haben, sodass man die international funktionierende Sprache der Musik darin irgendwie ablesen kann, um das mal so ein bisschen esoterisch zum Ausdruck zu bringen, was die Magie des ESC vielleicht auch ausmacht. Naja, einen Tag später habe ich mich dann damit auch abgefunden, dass die Italiener diesen Wettbewerb gewonnen haben. Es ging ja nun mal auch alles mit rechten Dingen zu. Sie haben ja nicht in irgendeiner Form geschummelt. Ich fand einfach nur das Geschmacksurteil dahinter ein bisschen seltsam. Aber ich möchte mich nicht scheuen, hier eine steile kulturhistorische oder kulturtheoretische These aufzustellen, dass diese drei Glamrock-Italiener jetzt vielleicht auch ein Anzeichen dafür sind, dass doch noch nach der Pandemie der große Hedonismus kommt. Es sind wieder Fun- und Party-Times wie in den 90ern. Man hat eine große Hürde überwunden, wie vielleicht in den 90ern die Wiedervereinigung in Deutschland oder andere Krisen, die in den 80ern ja sehr reichhaltig vorhanden waren. Und jetzt überwindet man die Pandemie als große Krise und stürzt sich dann wieder ins Partyleben hinein, weil dieser Beitrag aus Italien war natürlich auch der, der am meisten Konzertatmosphäre versprüht hat und dann große Bühnenshows mit echter Live-Instrumentierung wie bei einem Konzert von richtigen Superstars so erinnert hat. Deswegen, ich gebe es zu, verwundert es nicht so stark, dass sie jetzt auch gewonnen haben. So ein Abend, Das ist halt eine Momentaufnahme. Da können verschiedenste Faktoren entscheidend sein. Und diesmal waren halt die ganzen Faktoren, die so entscheidend sind, alle zugunsten der Italiener. Herzlichen Glückwunsch, ich bin darüber hinweg und höre trotzdem immer noch schwelgend die Beiträge aus der Schweiz und aus Frankreich. Ja, soviel zum ESC. Zum Abschluss noch kurz ein paar Worte über einen Film, der eigentlich auch ja eine gewisse Internationalität darstellt, sogar stark ja, zu unseren Gunsten als Filmstandort. Wie in der letzten Folge angekündigt, noch ein paar Sätze zu Army of the Dead, dem großen neuen Zombie-Epos von Zack Snyder. Zack Snyder hat ja zuletzt den Justice League Film gemacht, habe ich alles nicht geguckt, bin ich ganz ehrlich, interessiert mich alles nicht so. Aber er hat mit Sucker Punch einen der schlechtesten Filme aller Zeiten gedreht, meiner bescheidenen Meinung nach. Wirklich ein grauenvolles Machwerk. Aber es soll gar nicht um die Person Zack Snyder gehen, sondern natürlich hier konkret um den Film, ist ja logisch. Also ich habe ja von Epos gesprochen und mit fast 2,5 Stunden Laufzeit ist es für so einen Zombie-Baller-Horror-Film, der in so eine gewisse spaßige Richtung gehen soll, ja auch wirklich ein sehr langer Film. Also sonst sollte sich sowas wirklich bei maximal 100 Minuten einpendeln und dann ist der Käse auch abgefrühstückt. Aber hier ist es nicht der Fall. Man hält uns tatsächlich fast 2,5 Stunden vor dem Bildschirm, um so eine relativ simple Geschichte zu erzählen. Man kann das in wenigen Sätzen zusammenfassen. In Las Vegas ist ein Zombie-Virus ausgebrochen. Die amerikanische Regierung hat da so einen prototypischen Zombie, der das Virus bereits schon in sich hat, ungewollterweise dort eindringen lassen. Das sieht man ganz zu Beginn des Filmes und ganz Las Vegas wird davon heimgesucht von dem Virus. Man baut dann schnell eine Abgrenzung, eine Absperrung aus Containern vor die Stadt, um das alles einzudämmen. Und man plant dann seitens der Regierung, dort eine große Atombombe draufzuschmeißen, um alle Zombies auszulöschen und damit das Problem dann ja, bereinigt ist. Bevor dieser Bombenabwurf geschieht, schickt man dann einfach ein Trüppchen von verschiedenen Söldnern hinein, angeführt von Dave Bautista, ein ehemaliger Wrestler, der nun wirklich das übersichtlichste Schauspieltalent hat, was ich seit längerer Zeit in einem großen Film gesehen habe. Also dagegen ist ja nun wirklich Arnold Schwarzenegger, ein Mitglied der Royal Shakespeare Company. Da war mehr als 2, 3 Gesichtsausdrücke waren da nicht zu holen. Es war wirklich, ja, also ein sehr überschaubares Schauspieltalent. Ich weiß, auch im Wrestling-Sport muss man ab und zu mal so ein paar Sachen spielen fürs Publikum. Aber auch das ist ja immer auf absolut grauenvollstem Niveau und da sind auch keine Fortschritte dann erkennbar, weg vom Wrestling hin zur großen Filmleinwand. Ich sage hier Filmleinwand, weil Army of the Dead auch in ein paar Kinos in den USA laufen durfte. So, das war jetzt allerdings eine kleine Abweichung. Also ein Söldnertrüppchen wird nach Las Vegas hinein entsandt, angeführt von Dave Bautista und die sollen natürlich nicht nur schön viele Zombies abknallen durch gezielte Kopfschüsse, sondern auch ein Tresor leerräumen, ein Tresor von einem großen Casino. Und dieser Tresor ist noch prall gefüllt mit etlichen Millionen Dollar. Das ist eigentlich die ganze Handlung. Es gibt noch so ein paar Nebenstränge. Alles ziemlich uninteressant und hier nicht weiter der Erwähnung wert. Aber ich möchte auf 2 Besetzungen noch hinweisen. Nicht nur auf die von Dave Bautista, sondern einmal spielt Tig Notaro eine Hubschrauberpilotin, die dann das Söldnertrüppchen aus Las Vegas hinaus eskortieren soll mit einem Hubschrauber, der sich noch auf dem Dach dieses Casinos, was es leer zu räumen gilt, befindet. Da war ich so ein bisschen verwundert. Ich bin jetzt nicht so ganz firm mit dem Werk von Tig Notaro. Ist eigentlich eine amerikanische Komikerin, die ich immer für so ein bisschen feingeistiger gehalten habe. Aber vielleicht täusche ich mich da auch einfach. Ich war nur überrascht, weil es gibt auch von Tig Notaro auf Netflix einen Dokumentarfilm, den ich zugegebenermaßen noch nicht gesehen habe, in dem sie von ihrer eigenen Krebserkrankung berichtet. Aber okay, vielleicht ist das auch einfach so ein Wunsch, den man sich erfüllt, wenn man den Krebs besiegt hat, dass man dann in so einem Film mitspielt und massenhaft Zombies um die Ecke bringt. Die andere Besetzung ist natürlich Matthias Schweighöfer. Der spielt dort einen deutschen Safeknacker. Und dieser Safeknacker, der heißt Ludwig Dieter. Denen ist wirklich kein anderer deutscher Name eingefallen. als Ludwig Dieter. Also so heißen ja Menschen Ende 30 heutzutage in Deutschland nicht mehr. Aber ja, Klischee ist Klischee can be. Ich habe dann auch tatsächlich gestern noch gelesen, dass Matthias Schweighöfer jetzt auch einen Zombie-Film machen darf für Netflix. Dieses ganze Zombie-Ding, was jetzt mit diesem Zack Snyder-Film angefangen hat, wird dann zu so einer Art Franchise. Man hat das ja schon versucht mit dem Film Bright mit Will Smith, der ja wahnsinnig schlecht ankam. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Und daraus wollte man schon ein Franchise machen. Und das macht man jetzt mit dieser Zombie-Kiste. Und Matthias Schweighöfer wird in dem Film, bei dem er auch Regie führen wird, die Vorgeschichte erzählen von Ludwig Dieter. Und das kann ja was werden. Ich habe schon gesehen, es gibt einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag und auch Peter Simonischek aus Toni Erdmann soll da mitmachen. Was soll da für ein Film entstehen? Ich glaube, es wird entweder ganz schrecklich oder vielleicht mal ein bisschen große Kunst aus dem Hause Schweighöfer. Ich schätze eher, ja, ziemlicher Murks, der dabei rauskommen wird. Denn, oh Wunder, auch Army of the Dead ist kein guter Film. Nicht nur, weil er so unglaublich lange ist. Ich finde ihn jetzt nicht langweilig, aber trotzdem überlang, sondern weil das Drehbuch so einfallslos ist. Es gibt zwei, drei gute Ideen in dem Film. Meine liebste Szene war die, in der in ein Casino in Las Vegas eingedrungen wird und die Zombies sind allesamt noch am Schlafen. Die stehen dabei herum, man soll sie nicht anleuchten mit der Taschenlampe oder sie sonst wie anpieken, weil sie dann alle wach werden, sondern sie stehen einfach nur da und haben, ja, die Hand und den Arm so nach oben hin ausgestreckt. Es sieht ein bisschen albern aus, so als hätte man die Thriller-Choreografie von Michael Jackson einfach pausiert und das so als Standbild genommen. Eigentlich auch ganz faszinierend. Und da muss sich dann die Söldnertruppe so ein bisschen durchwursteln durch diese schlafenden Zombies. Das hat auch ein bisschen Spannung und so. Und ja, man weiß auch, dass die natürlich irgendwann aufwachen werden durch einen blöden Zufall. Das ist eine Szene, die hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und alles andere ist sehr erwartbar. Es ist ja auch schwierig, so dem Zombie-Genre noch neue Ideen hinzuzufügen, weil Zombie-Figuren natürlich jetzt nicht unbedingt Figuren sind, denen man emotionale Tiefe verleihen kann. Das ist ja schlichtweg unmöglich. Aber dann muss man sich halt bemühen, grundsätzlich irgendwie eine spannende Handlung zu entwickeln und Figuren, die abseits der Zombie-Epidemie interessant sind, über die man was Interessantes erfahren oder erzählen kann. Und das findet hier überhaupt nicht statt. Am Ende sind das alles nur Klischee-Abziehbilder von typischen Kriegssöldnern, die kämpfen, kämpfen, kämpfen können. Und denen bürdet man dann noch große emotionale Lasten auf. Das nervt und auch wirklich fast jede Figur aus diesem Söldnertrupp hat damit in irgendeiner Form zu kämpfen. Was soll der Quatsch? Das wird auch gar nicht alles aufgelöst. Sowieso hat der Film unglaublich viele Logiklöcher, die nicht aufgelöst werden. Das wirkt sich dann so aus, dass man den Eindruck hat, man guckt dem Regisseur von einem B- oder C-Movie dabei zu, wie er sehr, sehr viel Geld verbrennt und irgendwie nur einen gut aussehenden B-Movie abliefert am Ende. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Also es ist, ja, mit Gold lackierter Trash, der aber auch eigentlich dann nur Trash ist und noch nicht mal besonders unterhaltsam oder witzig in dieser trashigen Form. Vielleicht ist auch der Zombie-Film und generell Geschichten von Zombies, das ist jetzt so abgegrast, weil es gab eine super erfolgreiche Serie mit The Walking Dead, die alles über Zombies scheinbar erzählt hat, was so möglich war. Und natürlich auch den grottenschlechten zweiten Teil von Zombieland, der 2019 im Kino lief und auch überhaupt nichts getaugt hat. Vielleicht müssen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen gedulden, bis das ganze Zombie-Ding wieder so richtig funktioniert. Die Ära Zombie in der Neuzeit ist jetzt erstmal ein bisschen vorbei. Noch eine steile kulturtheoretische These, nach der zum ESC noch eine zum Thema Zombies und Zombie-Filme. Und damit möchte ich es auch für diese Woche bewenden lassen. Nächste Woche gibt es auch wieder eine Buchbesprechung. Ich lese aktuell den Matthias Enarr, das Jahresbankett der Totengräber. Nächste Woche wird das hier ausführlich besprochen, weil, so viel kann ich schon mal sagen, es ist ein ziemlich stoffreicher, satter Roman, wo man sehr, sehr viel aufgreifen kann, worüber man sprechen kann und auch über das neue KIZ-Album sprechen wir dann. Das kann ich jetzt noch nicht bewerkstelligen, weil es jetzt erst in knapp 3 Stunden erscheinen wird und das mache ich lieber ganz entspannt in der nächsten Woche, als das jetzt hier noch so mit hineinzuzwängen. Ja, ansonsten war es das für diese Woche. Ich musste wieder ein bisschen wursteln, improvisieren und was zusammenklatschen. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, die richtig fetten Zeiten, der geile Kultursommer, der steht uns noch bevor. Und dann werde ich auf eine Sommerpause natürlich verzichten und hoffentlich jede Woche irgendwas Schönes zu berichten haben. Bis dahin freue ich mich auf nächste Woche, auf die bereits genannten Themen, auf andere Themen und auf alle, die dann wieder einschalten. Und bis dahin sage ich danke, gute Nacht.